Wir sind jetzt da, wo wir sein wollen.
Ausgesprochen Kunst. Der Podcast mit Alexander Gieser.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Kunst. Es ist die letzte des Jahres, das Jahr 2025 neigt sich dem Ende zu. Und traditionellerweise gibt es von uns einen Rückblick auf das Jahr, gemeinsam mit Silvi Eigner, der Chefredakteurin von Parnass, und auch das ist schon eine liebgewordene Tradition, werden wir noch einmal das Jahr Revue passieren lassen, ein bisschen vielleicht darauf achten, was uns besonders gut gefallen hat, was uns vielleicht nicht so gut gefallen hat, und wir werden auch ein bisschen in die Zukunft schauen. Für mich ist es auf jeden Fall spannend, nach all diesen Besuchen in Ausstellungen und Gesprächen mit meinem Vater Herbert, dem ich natürlich sehr danke für die vielen guten Gespräche, da jetzt einen Blick von außen zu bekommen, eine objektivere Meinung, auch einen journalistischeren Blick. Und ich freue mich sehr und mich würde natürlich eingangs interessieren, liebe Silvi, mit welchen Gefühlen du aus dem Jahr 2025 gehst, mit guten, mit gemischten oder gar mit schlechten?
Also sicherlich nicht mit einem schlechten Gefühl. Also die Fülle der Ausstellungen, die wir allein schon in Wien sehen können, ist phänomenal. Also abgesehen davon, dass die Sammlungen ja selbst schon viel hergeben, wenn man jetzt an das Kunsthistorische Museum denkt oder auch an andere Museen, ist es schon, muss ich ehrlich sagen, ein großes Glücksgefühl, hier in einem Land zu leben, wo es immer wieder sehr besondere Ausstellungen gibt. Und jetzt nehme ich jetzt nicht nur Wien, sondern auch in den Bundesländern, wo man immer wieder auch in den Landesgalerien und den Landesmuseen doch auch hervorragende Ausstellungen sehen kann.
Was wir vorhaben, ist so einen Jahresrückblick. Das machen wir jetzt schon ist es das dritte Mal? Ja, wo wir noch mal ein bisschen zurückschauen, was ist passiert im Jahr. Ich hatte auch das Gefühl, dass es sehr reichhaltig war. Ich habe wie immer in meinen Aufzeichnungen geblättert und war erstaunt, was das hat es auch dieses Jahr gegeben. Worüber würdest du auf jeden Fall reden wollen?
Also Highlights gab es eigentlich recht viele, aber eine Ausstellung, die mich irgendwie sehr gepackt hat, auch von der gesamten Genese, war sicherlich Michalina Vautier, oder die läuft ja auch noch im Kunsthistorischen Museum. Erstens, weil Gerlinde Gruber das sehr lange vorbereitet hat und sich da auch sehr hineingearbeitet hat in diese Künstlerbiografie, aber auch, weil wir als Besucher, Besucherinnen teilhaben konnten an so einem kunsthistorischen Forschungsprojekt, weil aus vielen Putzelsteinen, begonnen in Antwerpen mit einer Ausstellung, die dann wieder bei Privatsammlungen diese Kunstwerke hervorgebracht hat und dann jetzt ergänzt durch die Ausstellung im Kunsthistorischen Museum, man sehen konnte, wie aus diesen Bruchstücken eine Künstlerinnenbiografie erwachsen ist. Und auch dazu auch von der Geschichte des Museums, wie man dann gesehen hat, wir besitzen ja doch drei Gemälde mit dem Triumph des Bacchus, eines der wichtigsten Bilder von Michalina Vautier. Auch wie die Zuschreibung ganz eklatant war, dass man früher noch gesagt hat, ja, das ist zwar eine tolle Arbeit und man hat es verschiedenen Malern zugeschrieben, aber auf jeden Fall keiner Malerin. Es konnte auf jeden Fall keine Frau sein, weil Frauen haben sich im 17. Jahrhundert mit Blumenstillleben beschäftigt, aber nicht mit Historienbildern. Und sie hat ja wirklich eine sehr ungewöhnliche Ikonografie entwickelt, kann man sagen. Und wie dann sozusagen wieder plötzlich eine Malerin eine Bühne betritt in der Kunstgeschichte, das hat mich schon begeistert. Und auch, dass es eigentlich nicht abgeschlossen ist und dass man das Museum aber diesen Forschungsstand zeigt. Und das hat mir eigentlich sehr gut gefallen.
Ja, die Ausstellung war ja hoch antizipiert. Also war schon Wochen, Monate vorher, hat man gesprochen von der Ausstellung, die wahrscheinlich so ein Highlight auch des Jahres sein wird.
Trotzdem war es für das Museum eine Setzung, weil es war die große Herbstausstellung, die immer den sozusagen da einen großen Impact bekommt und einen auch medial eine Aufmerksamkeit bekommt. Und es war erstmals eine Ausstellung einer Künstlerin. Und das war, finde ich, für dieses Museum hoch an der Zeit.
Vor allem, ich habe mir auch aufgeschrieben, es gab ja früher im Jahr noch die Archimboldo-Bassano-Bräugel-Ausstellung, wo der Bassano so ein bisschen mitschwimmt mit den großen Namen, weil es ja immer geheißen hat, mhm. den Bassano, den müsste man einmal, da müsste mal man was machen, und jetzt ist er halt da mitgekommen. Das hätte man ja bei der Michaelina Woutier auch machen können, aber mhm. ihr diesen solitären Sockel zu geben, wo sie alleine draufsteht,
ja, stimmt, nein, war ja, schon bemerkenswert.
War ein gutes Statement. Ja. Ja. Ist ja auch, ich meine, wir werden auch sicherlich ein bisschen vorausblicken, in die Zukunft blicken, weil im KM bahnt sich ja eine Ausstellung an, die für mich dann spannend sein wird. Der mhm. Peter Klees mit seinem Stillleben, ein Maler, mhm. der mich immer total fasziniert hat. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Aber zur Zukunft kommen wir später noch. Genau. Nicht unweit vom KM, wenn man dann weiterschaut ins Leopold Museum, da ging es um den späten Schiele, die letzten mhm. Jahre, eine Ausstellung, die mir persönlich sehr gut gefallen hat. Sehr reichhaltig. Wir haben auch eine eigene Podcast-Folge darüber gemacht. Gehörst du auch zu denjenigen, die gesagt haben, früher vielleicht, naja, der Schiele verliert im Laufe der Jahre so ein bisschen an Spannung, es zählt nur der frühe Schiele, weil das ist etwas, das war so ein etwas, was so über viele Jahre so gegolten hat, der
späte Schiele. Nein, ganz im Gegenteil. Also ich fand das auch im Spätwerk immer wieder, Spätwerk, man kann nicht von einem Spätwerk sprechen, aber dass er sozusagen von diesem radikalen Strich dann wieder ein bisschen mehr in das Malerische gekommen ist, auch höchst interessant. Ja. Also ist natürlich schon die Frage, wie es weitergegangen wäre und dadurch, dass er ja durchaus ein Netzwerker gewesen ist. Mhm. Er war ja nicht so dieser solitäre, einsame Maler, wie man ihn immer wieder hingestellt hat. Er war ja auch immer wieder eigentlich mit den Malern des Nötscher Kreises im Austausch. Und es gibt ja da auch einen Briefwechsel, wo er dann auch mit ihnen wieder darüber geschrieben hat, dass es wieder möglich sein wird, im Hagenbund auch eine Ausstellung zu machen. Und da war er ja voll in der Planung drinnen. Mhm. Also auch eigentlich mit Künstlern und Künstlerinnen oder eigentlich Künstlern, die gar nicht so seine Richtung malerisch vertreten haben. Also ich habe ihn da eigentlich immer sozusagen auch als sehr offenen Künstler erlebt, der durchaus interessiert war auch an den Entwicklungen, die sich rund um ihn herum ergeben haben. Und da wäre es natürlich interessant gewesen, wie er sich weiterentwickelt
hätte. Ja, ich meine, die Frage, die stellen wir uns die ganze Zeit, also auch wenn man seinen großen Gegenspieler oder seine Gegenfigur, den Gustav Klimt, anschaut, wenn man sich da die späten Bilder anschaut, wie die Dame mit Fächer, da haben wir auch schon im Podcast darüber gesprochen, was er eigentlich aufzeigt, in welche Richtung es gehen könnte. Und eigentlich ist das beim Schiele genau gleich. Also dieses späte Porträt, das da aus Amerika gekommen ist, vom Gütersloh, atemberaubend.
Absolut.
Ja. Also allein dafür hat es sich gelohnt, diese Ausstellung mal anzuschauen, weil wenn man das Bild sehen will, dann muss man ziemlich lang sich ins Flugzeug setzen.
Das stimmt.
Das war eine gute Gelegenheit. Aber schon, wenn wir jetzt beim Klimt sind, nicht? Klimt hat ja auch eine durchaus wichtige, ich meine, Klimt spielt immer eine Rolle in Wien, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Es vergeht kaum ein Jahr, wo der Klimt nicht in irgendeiner Ausstellung vertreten ist, aber war schon ein spannendes Klimt-Jahr auch, oder?
Finde ich auch. Es gab wirklich eine Reihe von Ausstellungen, die auch andere Perspektiven ein wenig aufgezeigt haben oder versucht haben, andere Perspektiven aufzuzeigen. Angefangen mit dem Belvedere, da gab es ja diese Ausstellung Pigment und Pixel, die auch vom Franz Moller kuratiert wurde, wo man versucht hat, eben, man hat ja heute neue Technologien, auch ein bisschen hinter die Bilder zu blicken und auch hinter die Malweise des Künstlers zu blicken. Und das war dann im unteren Belvedere, und das ging ja dann weiter mit den mit Im Blick die Braut hieß die Ausstellung. Das war eine Kooperation mit der Klimt Foundation und wurde dann wieder von Franz Moller gemeinsam mit der Sandra Tretter kuratiert, wo dann mehr oder weniger also das letzte Bild, also von Klimt im Mittelpunkt gestanden ist, dass er ja 1917, glaube ich, begonnen hat und dann eben noch unvollendet im Atelier eben mit der Dame mit dem Fächer geblieben ist. Und da gab es eben dann dieses berühmte Bild von Moritz Neher, der das ja so fotografiert hat. Und da fand ich es auch interessant, dass einerseits natürlich das Skizzenbuch dazu wieder neu zu sehen war, dass es ja auch von der Klimt Foundation auch restauriert wurde und so weiter. Und dass man aber auch Zeitgenossen über ihn sprechen, also dass man lesen konnte, was Zeitgenossen auch über Klimt gesagt haben. Eben unter anderem auch Schiele, aber auch eben auch Sammlerfamilien und so weiter. Also das fand ich auch ganz interessant. Und dann gab es ja im MAC auch noch diese Ausstellung, die im MAC-Forum unten gewesen ist, zu Schloss Immendorf, wo die war von Peter Weinhäupl und vom Reinhard Franz. Und man kennt ja die Geschichte, dass im Schloss Immendorf die Fakultätsbilder verbrannt sind. Und der Peter Weinhäupl hat sich da über viele Jahre eigentlich mit dem beschäftigt und hat auch noch Zeitgenossen interviewt, die den Brand damals noch miterlebt haben und auch Nachfahren dieser Familie Freudenthal, die das, denen das Schloss ja gehört hat. Aber ich wusste nicht, dass zum Beispiel auch dieses Laxenburger Zimmer, deswegen auch Reinhard Franz, der das mitkuratiert hat, da auch mit verbrannt ist. Also dass auch sozusagen Sammlungsbestände des MAC drinnen eingelagert waren. Und das fand ich einfach, das war ja jetzt keine Ausstellung, die jetzt sich kunsthistorisch mit dem Phänomen Klimt beschäftigt hat, sondern eigentlich mit dieser Geschichte um dieses Schloss Immendorf, mit dieser Zeitzeugenschaft und auch mit dem Gerücht, dass vielleicht diese Klimt-Bilder doch irgendwo gerettet wurden und irgendwo anonym lagern, was dann Peter Weinhäupl dann dem natürlich eine Abrede gestellt hat. Aber das war auch irgendwie eine Ausstellung, die sozusagen einfach mal so ein anderes Schlaglicht auf diese Geschichte rund um Klimt geworfen hat. Ja.
Aber jetzt einmal eine, in diesem Zusammenhang auch eine Frage. Jetzt sind ja diese Fakultätsbilder und ich war unlängst, bin ich erst da spazieren gegangen im AKH-Komplex und da ist ja auf einem dieser Gebäudefassaden ist ja die Medizin, glaube ich, dort ein Plakat, also irgendwie ist das dort, also kann man das dort anschauen. Mhm. Also das ist ja mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Computermöglichkeiten, das wurde ja rekonstruiert, wie diese Bilder ausschauen könnten, auch farbig. Das ist natürlich eine unglaublich, also wenn man das anschaut, dann wird es einem so richtig warm ums Herz. Also dass da etwas sichtbar wird, was eigentlich nicht bei
Ja, weil wir kennen sie ja nur Schwarz-Weiß-Abbildungen und mir hat der Franz Moller erzählt, dass der Ausgangspunkt waren ja Bildbeschreibungen, die dann dazu geführt haben, dass man das sozusagen rekonstruieren konnte. Also man nähert sich dem an, ob es dann wirklich so ausgesehen hat, weiß man nicht. Aber man bekommt, wie du richtig sagst, natürlich eine Ahnung davon, wie das gewesen sein könnte. Ja.
Aber es ist natürlich weil wir immer wieder auch sprechen über die Vor- und Nachteile von des Einsatzes von künstlicher Intelligenz. Manchmal finde ich es schön. An anderen Stellen stört es mich etwa, aber wenn man sagt so, okay, wenn man so eine künstliche Intelligenz füttert und sagt, das ist der Gustav und das sind seine Farben in der Zeit und es könnte so oder so sein und dann entsteht etwas, das ist einfach... Ja, ich meine, da macht es so wirklich Sinn. Also
ja, da nützt man die KI als technisches Werkzeug, das sozusagen aber auch wieder mit gefüttert wird durch Forschungsarbeit, die Menschen gemacht haben. Mhm. Und da ist es natürlich absolut ein Gewinn. Mhm. Und es gibt auch Künstler und Künstlerinnen, die ganz genial mit KI arbeiten und daraus aber dann wieder analoge Kunstwerke machen. Mhm. Also da gibt es durchaus schon noch einiges, aber das ist ein weites Feld, das wir jetzt, glaube ich, nicht aufmachen sollten.
Das machen wir jetzt nicht auf. Aber der Gustav Klimt hat ganz spät im Jahr auch noch einmal für Schlagzeilen gesorgt mit einem spektakulären Auktionsergebnis. Das Porträt von der Elisabeth Lederer wurde in New York versteigert.
Bei Sotheby's
um einen geradezu lächerlichen Preis von 236 Millionen. Jetzt hat es ja direkt danach geheißen, der Markt, die Art Market ist back, ja, das Comeback. Wir wissen ja, dass so Einzelerscheinungen jetzt nichts zu tun haben mit der täglichen Arbeit von hunderttausenden kleineren regionalen Galerien. Aber so als Zeichen ist das schon, bleibt das hängen. Und ich meine, bist du ein bisschen stolz auch so, wenn der Klimt jetzt so da, weil ich glaube, das war das Eines der Top 5 teuersten jemals
versteigerten Bilder. Es war das zweiteuerste bei der Auktion versteigerte Kunstwerk nach dem Salvador Mundi. Aber
was ja lächerlich ist, in Wahrheit.
Es hat sich aber in etwa in den Relationen bewegt, wo eben die Arbeiten, die Ofra Winfrey zum Beispiel verkauft hat und so weiter, das hat sozusagen, das wurde eben in den Zeitungen auch in dieser Höhenlage gesehen. Aber stolz eigentlich nicht. Also eigentlich bin ich irgendwie, ich hätte es vielleicht lieber gesehen, wenn Leonard Lauder es seinem Bruder geschenkt hätte und es würde heute neben der Adele Bloch-Bauer hängen in der neuen Galerie und wäre für die Öffentlichkeit zugänglich. Es ist ja angeblich irgendwo in die Nähe von Abu Dhabi gekommen. Man weiß es ja nicht genau. Also das ist das, was die Gazetten als Gerüchte sagen.
Aber da wird es ja auch irgendwann einmal wahrscheinlich öffentlich.
Es ist die Frage, und das ist halt für mich immer so, wenn das in Privatsammlungen kommt, dass so besondere Kunstwerke, die ja auch ihre Geschichte haben, dann nicht mehr für alle zugänglich sind. Das finde ich dann oft auch ein bisschen schade und dann da eigentlich nur damit, dass nur eine Schlagzeile für den Kunstmarkt ist. Ja. Und es ist ja auch, ich meine zum Beispiel im Observer hat diese Kunstmarktexpertin, die Megan Fox Kelly, das ohne dies, weil du jetzt sagst, das ist ein Aufschwung, sie hat halt gesagt, sie würde davor warnen, das jetzt so als Aufschwung zu sehen, weil es diese Kunstwerke, die so gut performt haben, jetzt bei diesen letzten Auktionen, kann man ja auch das den Chile beim Dorotheum nehmen, dass die natürlich aus sehr populären oder sehr guten Privatsammlungen gekommen sind und dass das Museumsstücke sind, die dann plötzlich am Markt kommen. Und sie meinte, das ist jetzt nicht unbedingt ein Zeichen, dass sich der Kunstmarkt erholt, sondern dass da eben ganz besondere Meisterstücke am Markt gewesen sind, die eben dann sozusagen diese Preise dann auch erzielen. Und das sagst du ja auch immer, dass man wirklich sehr gute Kunstwerke immer gut verkaufen kann.
Also ich habe mir eigentlich bei dem Porträt von der Elisabeth Lederer nie wirklich die Frage gestellt, wie gut das Bild wirklich ist.
Eben, ja.
Ich habe mir nie gedacht, okay, wie ist es jetzt einzuordnen? Ich meine, es ist ein schönes Bild, aber es ist jetzt nicht das exorbitante Werk Gustav Klimt, würde ich jetzt mal sagen. Es ist jetzt nicht so, wie wenn der Kuss zum Beispiel, das ist wahrscheinlich das berühmteste Bild ist, nicht? Oder ich glaube, da müsste ja die goldene Adele, weil das ja noch charakteristischer ist, müsste ja heute bei einer Auktion noch einmal viel mehr erzielen. Also ich glaube, da war vieles auch Leonard Lauder, also diese
die Sammlung. Ganze Sammlungsgeschichte.
Und Sotheby's hat da wirklich, also alles in die Waagschale geworfen. Also das musste ein Erfolg werden.
Ne? Nein, ich meine das jetzt ja nur so, dass es eben eine Arbeit ist, die nicht mehr in dieser goldenen Periode ist und es für mich immer, für mich ist es immer wichtig, Klimt in seiner Gesamtheit zu sehen und nicht immer nur auf diese goldenen Bilder zu reduzieren. Ja? Und ich meine, diese Sammlerfamilie, aus der Elisabeth Lederer die Tochter gewesen ist, war ja grundsätzlich sehr wichtig auch für Österreich oder für die österreichische Geschichte. Und insofern hat das Bild natürlich ein besonderes Narrativ auch. Ja. Abgesehen davon, dass es ja auch ein Nahverhältnis zwischen Elisabeth Lederer und Gustav Klimt gegeben hat. Ja.
Wollen wir einen Haken unterm Gustav Klimt machen?
Absolut.
Oder? Ja. Klimt, also wahrscheinlich auch im Jahr 2026 ein...
Definitiv,
ja. ...mit uns beschäftigen. Albertina.
Ja.
Ein großer Brocken, würde ich sagen.
Albertina ist ein großer Brocken, weil, also ich habe mir die ganzen Ausstellungen aufgeschrieben, die die Albertina in diesem Jahr gemacht hat.
Ist bis mit einer Seite ausgekommen.
Und es war eine unglaublich lange Liste. Und also mich hat ja schon diese erste Ausstellung Leonardo Dürer, Meisterzeichnungen, sehr begeistert. Das war die Andritz-Ausstellung vom Ralf Gleis. Und abgesehen davon, dass Leonardo und Dürer Zeichnungen immer großartig sind, aber sie waren auf farbigem Grund. Also das war so ein ganz spezieller Fokus, wo man gezeigt hat, dass sozusagen waren so viele Dinge, die einem plötzlich da auch gezeigt worden sind, dass man auch diese Verbindung und diese diese, wie soll man sagen, dieser Einfluss von Italien in den Norden und vice versa da gut nachvollziehen konnte. Mhm. Dürer hat ja dieses Arbeiten auf farbigen Grund in Italien kennengelernt und hat das ja dann mit seinen betenden Händen, wenn man so will, zur Meisterschaft gebracht. Und das fand ich schon einen sehr interessanten Aspekt in dieser Ausstellung eigentlich, ja.
Also didaktisch schlau, weil das ist ja etwas, also jetzt gerade noch läuft ja Gothic Modern, eine Ausstellung, die, also ich habe Leonardo Dürer damals auch gesehen, aber ich sage für mich, es verblasst schon in der Erinnerung. Es ist fürchterlich, aber es ist tatsächlich so. Die Gothic Modern habe ich relativ aktuell abgespeichert, weil wir erst ganz unlängst darüber auch hier im Podcast gesprochen haben. Und da hatte ich auch das Gefühl, dass es da jetzt weniger um so spektakuläre Einzelobjekte geht, die vielleicht die Aufmerksamkeit auf sich ziehen, sondern es ist so ein Miteinander. Die Kunstwerke in der Ausstellung tun sich gegenseitig gut, nehmen sich nichts weg. Und ich führe das schon ein bisschen darauf zurück, dass da einfach jemand ein bisschen nachdenkt, ja, und gesamtheitlich denkt. Also ich meine, die Leistungen vom Klaus Albrecht Schröder in Ehren, dass der aus diesem Haus von 15.000 Besuchern pro Jahr auf 1,2 Millionen hat das einfach toll entwickelt, und der Ralf Gleis findet dann natürlich jetzt Möglichkeiten vor, aber er nützt diese Chance, finde ich, sehr gut. Es ist ein anderer Ansatz, es ist ein anderer Wind. Hast du die Papierausstellung schon gesehen, die jetzt aktuell gerade angelaufen
ist?
Ja,
die Papierausstellung habe ich auch gesehen, und suche ich gerade ein Zitat heraus, das Ralf Gleis gesagt hat bei der Papierausstellung, bei der Pressekonferenz, abgesehen davon, dass er das als Fitnessparcours für die Augen bezeichnet hat, was man absolut als für die Gothic auch sagen konnte. Und er sagte dann noch, wir sind jetzt da, wo wir sein wollen, eine der weltbesten Sammlungen zu arbeiten auf Papier. Und mit dieser Ausstellung, die er da zeigt. Und das ist aber, das hat, wie du richtig sagst, schon bei Gothic Modern einen Anfang genommen. Aber eben, wie du richtig sagst, es ist eine kunsthistorische Ausstellung, die dann einen Diskurs auch irgendwo wieder evoziert, ja. Und Matthias Tosini, das wollte ich nur sagen, hat im Falter geschrieben, mit spürbarer Angstlust bei der mit prächtigen Leihgaben bestückten Schau über die Faszination der Gotik in der Moderne steigt die Stimmung selten über den Gefrierpunkt. Natürlich, das stimmt, weil es ist ja das Thema Tod spielt natürlich eine große Rolle, aber auch andere, die Vanitas-Motive und so weiter, aber auch Schmerz und Leid, das sind ja auch in den verschiedenen Kapiteln eingeteilt worden. Aber was nämlich irgendwo für mich auch dieser Sukkus war, dass diese Künstler und Künstlerinnen der Moderne eben sich gerade für die Gotik interessiert haben, weil sie auch raus wollten aus diesem Akademismus und da wieder neue Anregungen gefunden haben. Oder auch in dieser Darstellung, wenn man sagt, dass sozusagen dieser Tod natürlich ein Vanitas-Motiv war in der Gotik, und dann in der, sagen wir, bei Beckmann oder bei anderen, oder auch dieses Thema des Sündenfalles von Adam und Eva, was ja Beckmann eben auch dargestellt hat, das natürlich dann psychologisiert wird und auch sozusagen mit diesen inneren Seelenzuständen dann neu interpretiert wurde, bis hin von diesem Bild, das natürlich dann auch das Plakat geworden ist, von Bild van Gogh mit dem zigarettenrauchenden Schädel, Totenschädel, wo Katharina Rustler dann im Standard sehr treffend geschrieben hat, das war wahrscheinlich seine letzte Zigarette, die er geraucht hat. Also ja, und es hat mich auch ein bisschen insofern auch getriggert, weil ich war vorher wieder, durfte ich ja wieder in Belgien sein, wo dieses Thema der Gotik und so weiter natürlich immer wieder ein großes Geschichte ist. Und ich habe mir dort ein Buch gekauft, das hieß Die andere Renaissance. Und die Renaissance sozusagen aus dem Norden gezeigt hat, ja. Und auch was da für Errungenschaften waren. Das ist natürlich jetzt nach der Gotik, ja. Aber mir eigentlich auch gezeigt hat, dass diese Gotik und dieser Norden und auch diese Arbeiten durchaus schon immer auch eine Basis für die Renaissance geliefert haben und nicht so wie Vasari das sozusagen so verteufelt hat, diese Kunst der Tedeschi, die für ihn halt nicht sozusagen, die halt für ihn roh war und barbarisch war. Und man sieht da schon sehr wohl, was da für Qualitäten vorhanden sind. Und das hat mich schon sehr, also mir, diese Ausstellung finde ich, hat mich irgendwie wieder begeistert und Anlass für mich gegeben, mich wieder mehr ein bisschen auch in diese Kunst der Gotik hineinzuarbeiten.
Jetzt bist du ja ein Profi. Die Frage ist ja, wie wird das wahrgenommen von den Besuchern? Also jedes Mal, wenn ich dort war, war die Ausstellung voll. Es ist natürlich eine Ausstellung, die man spüren kann. Es geht so in den Bauch hinein. Also ich sage das immer wieder und ich kann es nicht oft genug sagen, wenn man diese Zeichnung von Matthias Grünewald nicht gesehen hat im ersten Raum, dann hat man umsonst gelebt. Ja. Also das auf jeden Fall noch anschauen, solange die Ausstellung läuft. Und ich glaube und ich hoffe inständig, dass auch die Zahlen, diese Kennzahlen, die dann für ein Museum ja auch relevant sind, wie viele Zuschauer kommen, passen, damit so weitergeht, damit man nicht dann irgendwie feststellen muss, das ist zwar schön, dass wir solche Ausstellungen machen, aber wenn wir wirklich diese eine Million Besucher pro Jahr haben wollen, dann müssen wir plakativer sein oder einfacher oder ich weiß es nicht. Also,
naja gut, aber es sind schon Meisterwerke dort mit Holbein, mit Balb und Krien und so weiter. Also du kannst ja auch mit dem, du hast ja da wirklich wunderbare Arbeiten auch, die du sehen kannst, die aus verschiedenen Museen kommen. Also das glaube ich schon auch, dass das die Leute auch anzieht, dass man da auch Meisterwerke sieht. Ja, ja. Und ich meine, sie haben ja auch wieder Personalien gehabt mit Leiko Ikemura, die jetzt ja auch noch läuft, mit einer Künstlerin, die aus praktisch in Japan geboren ist, aber jetzt in Berlin lebt, die ja auch, finde ich, eine wunderbar poetische Ausstellung ist, die auch gesehen werden kann. Und es gab ja auch zum Beispiel eine Ausstellung, die ich mir auch aufgeschrieben habe, war, also sie hatten ja auch Jenny Seville zum Beispiel, ja, also eine berühmte amerikanische britische Künstlerin, muss man sagen, nicht amerikanische, um Gottes Himmels willen, sie gehört ja zu diesen British Artists, vielleicht weil sie mir so amerikanisch vorgekommen ist. Also das hat mich weniger begeistert, wenn ich das jetzt so ehrlich sagen kann. Da habe ich mir viel mehr erwartet. Ja, ich habe es mir angeschaut, es hat nichts wirklich bei mir hinterlassen, muss ich ehrlich sagen. Während so andere Ausstellungen, die gar nicht so groß beworben wurden, wie Fernweh zum Beispiel, konnte ich drinnen wirklich mich lange aufhalten und es gab wunderbare Arbeiten zu sehen.
Ja. Aber so kurz, war so eine kurze
Ausstellung? Sie war eine sehr kurze Ausstellung und leider hatte sie keinen Katalog, das muss ich auch sagen. Ja. Also die wäre wirklich...
Aber einen Podcast,
ja. Nein, aber ja, das waren wunderbare Arbeiten.
Ja, das ist übrigens vielleicht bei der Gelegenheit, also die Albertina hat ja jetzt in diesem Jahr auch begonnen, eine eigene Podcast-Serie zu machen. Lange Ohren, wo die Clarissa Stadler meistens dann mit dem Ralf Gleis spricht. Sie haben auch schon über Fernweh gesprochen und dann auch über Gothic Modern und ich kann das wirklich sehr empfehlen, weil es ist immer sehr spannend, mit den Menschen zu sprechen, die die wirklich ganz nah und tief in diesem Thema drin sind. Ja. Und ich glaube, für uns bleibt halt irgendwie, und das ist jetzt, weil du die Leiko Ikemura angesprochen hast, diese Ausstellungshalle da im Bauch, quasi im Zentrum der Albertina, das hat für mich irgendwie so den immer so den Anschein, als wären das die Galerieausstellungen. Ich weiß nicht, ob man das aus meinem Kopf irgendwie wieder rausbringt. Aber ich bin halt grundsätzlich irgendwie skeptisch, wenn der Einfluss der Galerien oder des Marktes zu groß wird auf die Museen, obwohl man also vernünftigerweise sagen muss, dass es, wenn man glaubt, dass der museale Betrieb ohne den Markt und ohne den Kunstmarkt funktioniert, dann ist man ja, also dann ist man ein Traumtänzer. Ja. Aber also ich finde die Ausstellung Ikemura auch, ich war kurz drinnen, wie wir uns nochmal die Gothic Modern angeschaut haben, ich find's gut inszeniert, es macht Freude, aber ich weiß nicht, wie ich das jetzt am besten sagen soll, so, es ist halt das aktuelle Werk, oder?
Ja, absolut. Ja, da hatte der Ralf Gleis bei der Eröffnung erzählt, dass er die Ausstellung ja schon in Berlin machen wollte. Mhm. Also das ist in dem Sinn nicht jetzt so über eine Galerie gewachsen. Mhm. Ja. Und dass es dann aber, dadurch, dass er dann nach Wien gegangen ist, er sich halt dann gefreut hat, dass sie das dann auch da machen können. Und ich habe sie, dadurch, dass ich sie persönlich kenne, vielleicht ein bisschen einen anderen Zugang
bist
dazu.
Du biased?
nein, aber sie ist einfach eine tolle Frau und sie hat auch bei der Eröffnung dann, es gab dann ein Gespräch mit dem Ralf Kleiss und der Elsie Lahner, die ja mitkuratiert hat und mit ihr. Und obwohl ihre Bilder ja so poetisch sind und so lyrisch daherkommen, ist sie schon eine Frau, die ein großes Durchsetzungsvermögen hat. Und von daher kann ich das vielleicht jetzt von das Werk von der Person, was man ja eigentlich tun sollte, nicht so trennen und bin da vielleicht viel mehr jetzt auch eingenommen, auch für diese Arbeiten. Das gebe ich schon zu.
Ja. Also ich kann das sehr gut trennen, weil ich sie also persönlich gar nicht kenne und ich finde die... ich finde sie schön. Ich finde die Bilder schön. Ja. Was mir so ein bisschen dann halt fehlt, ist halt, gebe ich auch zu, ich kann es halt schwer kontextualisieren. Ich weiß nicht wirklich, wo sie herkommt. Also das ist ja vielleicht auch der Moment, wo man sagen kann, wenn man eine Ausstellung anschaut und es fehlt so ein bisschen das davor oder das rundherum, dann sollte man nicht den Fehler machen, es abzutun, nur weil man vielleicht den Zugang nicht findet. Also das ist ja meistens nicht das Problem der Kunst, sondern das Problem bei einem selber.
Ja,
also in solchen Momenten denke ich mir immer wieder, hey Giese, setz dich hin, mach deine Hausaufgaben und überleg da was Gescheites.
Ja, wenn wir noch bei der Albertina bleiben, man darf ja diese Fotoausstellungen, jetzt ist gerade Lisette Modell, Francesca Woodman, tolle Ausstellungen auch, dann Jitka Hanslow war, also da auch die Fotoausstellungen haben immer wieder mit guten Personalen auch gepunktet, dann natürlich Brigitte Kovans Light is What You See war auch eine sehr umfangreiche, große Ausstellung, wo man auch Frühwerke von der Brigitte Kovans gesehen hat.
Eine klassische Retrospektive.
Mit
viel Aufwand. Da habe ich mir auch gedacht, dass das Thema Licht, ja, und das ist ja das alles umfangende Thema bei der Brigitte Kovans, da könnte man meinen, dass das Thema irgendwann einmal durch ist. Ja. Aber sie hat da so viele unterschiedliche Schichten entwickelt, die jetzt nicht unbedingt was mit Licht zu tun haben. Ja? Sondern Licht spielt einfach in unserem Leben eine Rolle. Ja? Also ich glaube, es war eine Ausstellung, die mich wirklich, ich war auch ein paar Mal da und ich glaube vollkommen zu Recht und also der Adrian Kovans, der ja den Nachlass betreut, mit dem habe ich ja auch hier gesprochen. Also wir haben über ganz profane Dinge auch gesprochen, wie viele Meter Kabel oder wie viele Kilometer Kabel es da braucht, so eine Ausstellung. Aber es ist einfach wenn man zu Brigitte Kovans Ja sagt, dann weiß man einfach auch, was es bedeutet. Mhm. Es ist nicht so, ich habe ein Bild, das hänge ich an die Wand, sondern es ist Installation. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie viel Präzision es da braucht, um sowas auf die Beine zu stellen. Aber ich glaube, das geht eben nur in einem so großen Museum wie der Albertina.
Und man hat doch damals in Linz vor ein paar Jahren, ging es ja dann weiter mit ganz aktuellen Arbeiten, wo sie dann ja auch mit Emojis gearbeitet hat, die jetzt in der Albertina nicht zu sehen waren. Aber es ist schon auch herausgekommen, dass es ja das Licht einerseits ist, aber dass es ja immer auch um dieses Thema der Kommunikation und der Sprache gegangen ist, sei es von der Morse, vom Morse-Alphabet bis hin dann, dass sie so Daten wie das erste E-Mail, der erste Wikipedia-Eintrag, das erste World Wide Web und so weiter dann ja auch in ihren künstlerischen Arbeiten dann, dass es ein großer Teil dieses Themas Sprache und Kommunikation ist, die sie da wirklich also in dieser Zeitzeugenschaft auch verarbeitet hat.
Schön ist auch im Atrium vom Leopold-Museum dieses eine Werk von der Kovans, das da gegenübergestellt wird, der Eva Schlegel.
Ja.
Und wie ich dann dort habe ich mir gedacht, so eigentlich kapiert man es auch, wenn da nur ein Ding ist, oder?
Definitiv.
Ich fand das wirklich sehr spannend, da reinzukommen und so, es wird sofort alles klar. Und dann, ich bin dann extra dann nochmal in die Albertina, um zu schauen, ob es diese... wie das dann anders funktioniert, aber es ist hochinteressant, eine Künstlerin, wo ein Werk eigentlich schon
so aussagekräftig ist oder so eine Wirkkraft hat, auch genau. Eine räumliche natürlich auch. Ja. Aber wenn wir noch kurz jetzt bei der aktuellen Ausstellung zu Faszination Papier, die natürlich marketinggerecht dann heißt von Rembrandt bis Kiefer, ja, aber es geht hier überhaupt gar nicht darum, jetzt nur diese Highlights herauszuarbeiten, weil sie ist ja die Idee kam vom Ralf Kleiss und sie ist von drei Kuratorinnen gemacht worden, von der Katharina Höhlmann, von der Elsie Lana und von der Eva Michel, also sozusagen die Abteilung Contemporary, die Abteilung Alte Meister und die Abteilung Architekturzeichnungen. Mhm. Und dementsprechend genreübergreifend ist sie auch. Also man kann natürlich gleich zu Beginn hängt eine ältere Arbeit dort, die sozusagen das Herz Jesu zeigt. Das ist ein Andachtsbild, ein spätmittelalterliches, und da ist ein Schnitt drinnen, und das daneben hängt eine Arbeit von Lucio Fontana. Jetzt kann man natürlich sagen, geht das? Mhm. Ja? Und so geht die Ausstellung weiter, indem sie sozusagen immer dieses Crossover zwischen die Zeiten bringt und das nach thematischen Dingen ordnet. Das ist ein großes Risiko, einerseits, finde ich, ja, weil es manchmal dann, könnte ja mal den Eindruck gewinnen, es ist jetzt sozusagen, die Bilder werden zur Illustration der Idee der Kuratoren, ja. Okay, wo finde ich jetzt überall noch einen Schnitt oder wo finde ich überall noch eine Prägung? Da gibt es ja auch frühe spätmittelalterliche Arbeiten dann bis hin zu Bischofshausen und Uecker. Mhm. Aber trotzdem funktioniert sie, weil es der Anspruch vom Ralf Gleis war, aus dem Bauch dieser Sammlung zu arbeiten. Ja. Und aus diesem Anspruch heraus, und es wurden auch Neuankäufe getätigt, und es sind wirklich großartige Arbeiten zu sehen.
Wenn ich mit jemandem über diese Ausstellung sprechen würde wollen, mit wem sollte ich denn da sprechen?
Ich würde wirklich mit dem Ralf Gleis sprechen, weil mit allen drei Kuratorinnen ist es vielleicht, weil er kann sozusagen diese Idee sehr gut vermitteln. Mhm.
Also das ist jetzt hier on-air ausgesprochene Einladung an den Ralf Gleis, zum Podcast zu kommen, zum Thema Papier. Und wenn er, wie du so schön gesagt hast, gesagt hat, dass die Albertina jetzt genau da angekommen ist, wo sie eigentlich hingehört, wie schön ist das?
Ja, er meinte, das ist natürlich dieser große Auftakt zu 250 Jahre Jubiläum, die er nächstes Jahr eben zeigen will. Also er hat bei dieser Pressekonferenz mehrmals betont, dass es ihm wirklich darum geht, stärker die Sammlung in den Mittelpunkt zu stellen. Das ist bei vielen Museen, müssen sie ja das ja aus Budgetgründen machen, und es gelingt ja nicht immer. Mhm. Und er hat dabei schon eine absolute Latte gelegt, wie man das machen kann.
Schöne Sammlung auch, nicht?
Ja, ja, ich meine, er hat natürlich...
volle Hose.
Aber das Schöne war auch bei dieser Ausstellung, also ich kann jetzt die einzelnen Dinge nicht nennen, aber dass die Kuratorinnen auch gesagt haben, dass sie auch einiges in den Sammlungen wieder entdeckt haben, also jetzt weniger im Contemporary-Bereich, aber gerade bei den Architekturzeichnungen, wo sie gar nicht wussten, dass das da ist und so weiter. Also da ist schon sehr viel auch lustvolles Miteinanderarbeiten zwischen den drei Kuratorinnen herausgekommen bei dieser Zusammenarbeit. Mhm. Ja. Mhm.
Wie siehst du die Rolle der Kuratorinnen und Kuratoren? Wie aktiv können die sein? Wie mutig? Oder müssen sie sich immer in die zweite Reihe stellen? Wie sehr kann die Ausstellungsarchitektur dominant werden?
Also du meinst
werden?
Jetzt im Zusammenhang zwischen Ausstellungsarchitektur und Ausstellung selbst. Ich glaube, das hängt immer wieder auch irgendwie von dem Kontext ab. Also wir haben ja über die Gothic Modern gesprochen, die ja auch mit den Farben und auch mit der Architektur auch sozusagen verschiedene Ebenen in dieser Ausstellung macht und dadurch auch vielleicht die Lesbarkeit oder dieses Hineingehen für den Besucher, für die Besucherinnen leichter macht. Jetzt bei der Papierausstellung in der Albertina ist diese gesamte untere Halle ganz offen, ja, und wurden aber wieder sehr spielerische Dinge eingebaut, sodass man zum Beispiel diese große Landkarte da mit einem Fernrohr sehen kann und so weiter. Also da versucht man auch mit der Architektur ein bisschen auch die Besucher an der Stange zu halten. Manchmal ist es ja so, wie zum Beispiel, wenn du jetzt Belvedere ansprichst, bei der Ausstellung von der Ashley Hans-Scheierl, wo da eine kongeniale Zusammenarbeit mit der Künstlerin selbst stattgefunden hat, die das Ganze kontextualisiert und auch die verschiedenen Ebenen, weil es ja auch eine Retrospektive ist, wo man dann sieht von ihren früheren Videoarbeiten bis hin zu ihrer Hinwendung zur Malerei und die Malereien dann auch sehr raumdefiniert inszeniert sind, was ihrer Arbeit aber gut tut und auch dazu passt, weil sie ja so auch arbeitet, gemeinsam mit der Jakob Lehner Knebel, die aber in dem Fall keine Rolle gespielt hat, aber da auch die Architektur finde ich schon, das finde ich schon besser, als würde das diese Sachen jetzt einfach nur an den Wänden irgendwie sozusagen kleben. Mhm. Aber wie weit sozusagen, ich glaube schon, dass die Kuratoren und Kuratorinnen hier, dass es ganz wichtig ist, diese Zusammenarbeit zwischen diesen beiden Feldern. Ja, wir werden da jetzt auch, das ist auch ein Thema, das ich gerade auch aufarbeite für, also nicht jetzt für Parnasse, aber für unser nächstes Designmagazin, für Frank, wo es auch um dieses Thema gehen wird. Und es gibt ja auch Künstler, die... und Künstlerinnen, die hier sich stark einbringen. Denk an den Bumhösel zum Beispiel, der ja bei der Medardo Rosso-Ausstellung eine geniale Arbeit gemacht hat. Oder jetzt, das wird man jetzt auch sehen, das ist ja sicher auch sehr interessant, Marco Schinwald, der das um 1900 jetzt neu gemacht hat im MAC. MAC überhaupt, wenn du dir die Dagobert-Becher-Ausstellung anschaust, da fand ich schon, dass die Ausstellungsarchitektur auch wieder ein bisschen zur Intensivierung dieses Schauerlebnisses beigetragen hat.
Ja, wo, wenn nicht dort? Ja. Ja, also ich meine, gerade im MAC, ich kann mich jetzt nicht mehr so im Konkreten erinnern, aber ich fand zum Beispiel diese Eingangssituation bei dieser Peche-Pop-Ausstellung, das fand ich sehr ansprechend. Das hat mich einfach total abgeholt. Und ich glaube, und das ist auch ganz interessant, wenn man so nach ein paar Monaten nochmal drüber nachdenkt, was bleibt denn eigentlich als Erinnerung? Dass man vielleicht das eine oder andere vielleicht kritisch sieht, das vergisst man ja nicht. Überbleibt so ein Gesamtbild, und da kann es ist eine gute Erinnerung an diese Peche-Pop-Ausstellung.
Ja, weil sie hat ja auch einzelne Inseln geschaffen, wo man dann wieder in ein bestimmtes Thema eingetaucht ist und so weiter. Also ich glaube, dass es leichter für Besucher und Besucherinnen zu rezipieren ist, wenn man so kleine Einheiten kleine oder größere Einheiten durch Ausstellungsarchitektur schafft. Also wenn alles sozusagen einfach nur an der Wand klebt und viel zu lesen ist. Es ist ja auch manchmal, also zum Beispiel, es gab ja in diesem Jahr auch immer wieder Ausstellungen, die sich mit dem Thema Klima beschäftigt haben, wenn man bei Maxim mit Water Pressure, wo viel zu lesen war, wo tolle Gedanken und Projekte ausgestellt waren. Aber die war sehr schwer für mich auch, obwohl ich mich für das total interessiere, ja, also da hätte ich mir größere Einheiten mit größeren Videos, also waren auch so oft so ganz kleine Bildschirme und so weiter. Da hätte ich mir vielleicht eine andere Inszenierung gewünscht, ja.
Aber da kann ich jetzt schon ankündigen, also zum Thema Ausstellungsarchitektur, das hatte ich dann wir haben über den Wotober ja auch hier im Podcast gesprochen und die Ausstellungsarchitektur stammt ja von The Next Enterprise und es freut mich sehr, ankündigen zu können, dass es eine Spezialfolge gibt außerhalb des regulären zweiwöchigen Rhythmus, nämlich am 7. Jänner wird die erscheinen, nämlich noch vor dem Ende der Wotruba-Ausstellung am 11. Jänner. Da werde ich mit den Verantwortlichen von The Next Enterprise hier ein Gespräch führen. Und da bin ich eigentlich sehr gespannt, wie die das sehen. Ja? Wie mutig ein Ausstellungsarchitekt oder eine Ausstellungsarchitektin an dieses Thema herangeht, wie sehr man sich mit dem Werk auseinandersetzen muss, um da einen guten Gleichklang herzustellen. Oder ob es vielleicht gar nicht um den Gleichklang geht. Also da bin ich sehr gespannt.
Ich habe mit der Marie Hanon-Kur im Vorfeld der Ausstellung kurz ein Gespräch gehabt, weil wir ja auch darüber geschrieben haben und hat der Andreas Maurer geschrieben, aber mir war es wichtig, dass ich vorher auch ein bisschen Bescheid weiß, was sie dachte, auch über die Ausstellungsarchitektur. Und ich war schon sehr gespannt auf diesen Gegensatz zwischen dem doch filigranen Papier-Kartonmaterial, was ja dann gar nicht so filigran ist, und diesen schweren Skulpturen. Und mir hat dieser Gegensatz schon gut gefallen, muss ich ehrlich sagen. Ich hätte die Skulpturen zum Teil mehr in den Raum gestellt. Das ist das Einzige, was ich jetzt da an Negativen sagen kann. Die waren mir zu sehr in so einem Halbkreis aufgestellt. Und das, ja, da hätte ich vielleicht ein anderes Setting gehabt. Aber grundsätzlich, wenn wir schon bei dem Thema Skulptur sind, da fand ich es toll, dass gerade natürlich, das war das 50-jährige Jubiläum praktisch dass er da eine große Ausstellung endlich mal bekommen hat, weil er doch sehr wichtig war für die österreichische Skulptur. Absolut. Und man ihm da auch einfach, man zeigt ihn ja immer wieder sozusagen als Professor, als seinen Nachhall für die nächste Generation. Und hier stammt einmal eigentlich sein eigenes Netzwerk, seine Internationalität. Ich meine, er hat ja schon sehr früh international ausgestellt und auch war mit vielen Künstlern und Künstlerinnen befreundet. Und es waren auch Arbeiten wie zum Beispiel von der Germaine Richier und so weiter dort. Und das fand ich schon auch einfach einmal einen wichtigen Aspekt, auch das zu zeigen. Und jetzt hat das Belvedere, und das wollte ich auch nicht unerwähnt lassen, wir haben es zwar beide noch nicht gesehen, was ich weiß, die Franz-Xaver Messerschmidt-Ausstellung, auch so ein Künstler, den man, ist immer kennen wieder ausgestellt, alle, ja. Kennen wir alle seine Charakterköpfe, aber da mal wirklich eine Ausstellung zu machen und zu zeigen, was ist er noch mehr als diese Charakterköpfe, finde ich schon spannend und würde ich jedem auch empfehlen, sich anzuschauen.
Mhm. Wobei man auch sagen muss, gerade die Charakterköpfe von Messerschmidt haben so einen direkten Impact, wenn man die anschaut, nicht? Das ist, das versteht ja, das ist ja auch ganz unabhängig davon, ob man jetzt weiß, wann die entstanden sind. Ich meine, einen unglaublich modernen Approach. Und wenn jetzt jemand hier vom Mars auf die Erde runterfällt und noch nie was mit der Kunstgeschichte dieser Welt zu tun hatte, dann wird der vor diesem Ding stehen und einfach irgendwie interessiert sein, weil es einfach außergewöhnlich ist. Nicht? Und wenn man dann das verpackt und dann vielleicht andere Sachen sichtbar macht, dann ist es ja umso schöner. Ich glaube, dann erfüllt auch Dann wird ja auch dieser Zweck erfüllt. Ja.
Aber wenn wir noch beim Belvedere sind, möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass das Belvedere auch andere Ausstellungen gemacht hat, die so ein bisschen auch dieses Spektrum gezeigt haben in der Programmierung mit Monster Chetwynd, eine international bekannte Künstlerin mit Performance und mit all ihren gesamten Kosmos, den sie da sozusagen immer wieder aufbreitet in ihren Ausstellungen, aber dann auch so eine feine Ausstellung einer Künstlerin, die wirklich underestimated ist, Maria Hahnenkamp, eine Burgenland stammende Künstlerin, die über viele Jahre ein kontinuierliches Werk hat, das eigentlich kaum zu sehen ist. Es war aber mal eine Ausstellung auch im MAG vor vielen, vielen, vielen Jahren. Und da jemanden wieder so in den Mittelpunkt zu stellen, das fand ich schon, also das hat mich ja sehr abgeholt sozusagen, dass man auch sagt, okay, man kümmert sich auch um ein Werk, das jetzt nicht so im Markt oder auf der Kunstszene sozusagen so auf der Bühne steht. Aber natürlich dann auch wieder so eine kunsthistorische Ausstellung, die Radikalausstellung, wie auch wieder Künstlerinnen in den Mittelpunkt Künstlerinnen der Moderne in den Mittelpunkt gestellt hat. Also auch natürlich von bekannten Künstlerinnen wie der Marelle Bicker bis hin halt auch zu weniger bekannten Künstlerinnen. Also da wieder auch so einen kunsthistorischen Beitrag geleistet hat, um ein bisschen den Kanon der Kunstgeschichte aufzubrechen. Also das möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, dass das schon auch eine wichtige Arbeit des Belvederes gewesen ist in diesem Jahr.
Kann man ja auch sagen, die großen Häuser haben ja jetzt nicht nur einen Raum, wo sie Ausstellungen machen können, sondern vielfältig. Ja. Also das Belvedere hat ja auch diesen Carlone-Saal, wo sie Carlone Contemporary machen. Da steht jetzt eine große Skulptur vom Elmar Trenkwalder. Da war in dem Jahr aber auch, glaube ich, Ugo Rondinone. Also das ist schon spannend. Ich glaube, das ist auch ein bisschen so die Handschrift dann zu erkennen der Direktion. Elmar Trenkwalder, um ein bisschen auch vielleicht das Bundesland zu abzudecken. Im Schlossmuseum Linz, wo wirklich also eine unglaubliche Frequenz herrscht. Also
da ist ja Alfred alles Weidinger,
er gibt ordentlich Gas. Das war eine Ausstellung, die mich fasziniert hat, eben der Elmar mit seinen großartigen Keramikskulpturen. Und zu dem Zeitpunkt gab es auch da wurden ja, glaube ich, drei dieser White Cubes eröffnet und unten war diese Wien-Linz um 1900 Ausstellung. Und da war natürlich vieles, was ich schon kannte, dieses unglaubliche Bild vom Hans Mackert, die Geisha, ein Wahnsinnsbild, aber auch wunderbare Schiele, Aquarelle und auch vom Clemens Prosch, ein oberösterreichischer Zeichner, der, glaube ich, auch es verdienen würde, einer größeren Öffentlichkeit bekannt zu werden. Ganz wunderbare Arbeiten. Also es ist, grundsätzlich ist es, muss man sagen, es gibt eigentlich immer irgendetwas zu entdecken.
Ja, Theresa Eisenmann ist ja auch ausgestellt worden in Francisco Caroli und das war auch dieses Jahr mit ihren wunderbaren großformatigen Radierungen. Ihr hattet ja auch welche bei euch in der Ausstellung, aber die hat mich auch sehr begeistert. Dann auch natürlich, wenn wir bei Oberösterreich bleiben, im Lentos habe ich mir nur angeschaut, einige Ausstellungen, wie zum Beispiel, muss man auch sagen, wichtige Ausstellung war cool, die Sammlung Erwin Hauser, vielleicht jetzt gar nicht so sehr, man hatte da natürlich Arbeiten Zwischenkriegszeit gesehen, Arbeiten der frühen Moderne, Arbeiten der Nachkriegskunst wie Holliger und so weiter, aber allein, dass es hier sozusagen zu dieser Schenkung kam, dass 2024 diese Sammlung, die ungefähr um die 3000, ein bisschen weniger als 3000 Werke umfasst, an das Lentos gegeben wurde und dann natürlich, dass Lentos jetzt heuer damit eine Ausstellung gemacht hat, ist sozusagen auch schon wieder so ein bisschen diese Rolle der Privatsammlungen, die da zum Anspruch kam. Dann gab es auch diese Touch Nature Ausstellung und da sind wir wieder bei diesem Thema, da gab es ja eben auch, jetzt weiß ich nicht mehr, wer das war, die Ausstellungsgestaltung gemacht haben. Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, ich finde es jetzt nur leider nicht, die mit diesen Papierbahnen so eine wunderschöne Inszenierung gemacht haben und diese Fragilität dieser Natur dann noch einmal mehr zum Ausdruck gebracht haben. Also das war auch eine sehr schöne Zusammenarbeit zwischen der Kuratorin und eben diesem Ausstellungsarchitekturteam.
Weil du das jetzt ansprichst, wenn man über eine Ausstellung spricht und man spricht dann entweder über die Kunst oder auch über die Art und Weise, wie es präsentiert wird oder auch gezeigt wird oder auch erklärt wird, eine Ausstellung, die komplett ohne irgendwelches Beiwerk auskommt, ist eine Ausstellung von Wolfgang Holliger in der Neuen Galerie in Graz, ist jetzt schon zu Ende gegangen, weil der Wolfgang Holliger selber immer davon gesprochen hat, er möchte Bilder malen, die ohne Beipackzettel funktionieren. Mhm. Wer da mehr erfahren möchte, dem kann ich mein Podcast-Gespräch mit dem Günther Hollerschuster empfehlen, der aus vielen, vielen Gesprächen mit Holliger selber, also aus erster Hand berichten kann. Und das ist einfach eine Ausstellung, die, das ist aber wieder so etwas, da bin ich wiederum biased, weil ich da einfach voll reinkippen kann in diese Thematik. Und ich freue mich sehr, es gibt im nächsten März eine Ausstellung in Wiesbaden im Sammlung im Museum Ernst.
Genau, ja.
Wolfgang Holliger. Und ja, ich glaube mal, also ich sage jetzt immer so, es kann nicht genug gute Ausstellungen geben.
Absolut. Nein, noch Nachtrag, im Lentos war die Wiener Halle, die Architekten. Holliger, was mich da begeistert hat, war auch der Film, der dort gezeigt wurde, der so ein bisschen einen Einblick in die, natürlich auch noch mit den Interviews von Wolfgang Holliger und mir, der eben der Günter Hollerschuster erzählt, dass dieser Film sich laufend erweitert hat während dieser Ausstellung, dass der sozusagen noch wächst und dass da noch mehr Beiträge gemacht werden. Was mir ein bisschen, ich hätte gern noch mehr Zeichnungen gesehen von Wolfgang Holliger in der Ausstellung und es war mir ein bisschen zu dicht gehängt. Das ist sozusagen das, was ich vielleicht kritisch sagen kann, aber trotzdem ist es eine großartige Ausstellung und ich freue mich auch, dass da die neue Galerie da auch sozusagen die Möglichkeit hat, diese Ausstellung jetzt dann auch in Wiesbaden zu zeigen.
Mhm. Ja, also ich glaube, das ist einfach es geht, glaube ich, heutzutage vieles um Kontakte. Du hast vorher auch gesprochen, dass da natürlich diese Kooperationen wichtig sind. Also Gothic Modern ist ja jetzt auch nicht alleine auf dem Mist vom Ralf Gleis gewachsen, sondern das ist in Kooperation mit Kolleginnen in, glaube ich, Oslo und Helsinki entstanden. Mhm. Und ich glaube, dass diese Welt, diese ja auch sehr global zu betrachtende Kunstwelt, einfach auch voneinander profitiert, miteinander Sachen zu entwickeln, weil da eben ein ganz anderer Blick dann
Nein, absolut, möglich und man wird. Kann natürlich auch aus mehreren Sammlungen schöpfen und eine Ausstellung, die das auch gemacht hat, aber auf dem Impact der Künstlerin, war die Ausstellung von der Nika Nelova oder ist die Ausstellung von der Nika Nelova im MDM in Salzburg, die ja schon im April dieses Jahres begonnen hat und erstaunlicherweise bis April 2026 läuft. Also eine große Sonderausstellung, die über ein Jahr läuft, ist ein bisschen doch auch etwas, wo man sich schon auch fragt, warum. Aber die Ausstellung heißt Kaskade und was Nika Nelova da gemacht hat, sie hat sich mit zu ihrer eigenen Kunst, die ja grundsätzlich schon interessant ist, sich dann aber auch mit Artefakten auseinandergesetzt aus dem Salzburg Museum und aus dem das Bergbaumuseum, Gotikmuseum und Bergbaumuseum in Leongang. Und da sind natürlich schon, es hat auch kritische Stimmen gegeben, auch in den Zeitungen über diese Ausstellung. Aber mir hat diese, weil es entspricht auch der Arbeitsweise der von Nika Nelova, und mir hat dieser Dialog sehr, sehr gut gefallen. Mhm. Ja.
Also wenn du es jetzt angesprochen hast, Laufzeit von Ausstellungen, ich meine, wir wissen, wie viel Arbeit so eine Ausstellung bedeutet. Ich denke mal immer so, wenn sowas 3 Monate läuft oder nach 4 Monaten, das dann alles wieder, das ist ja ein Wahnsinn. Also vielleicht ein Plädoyer, macht die Ausstellungen einfach länger.
Ja. Das sowieso, weil ein Jahr ist jetzt vielleicht doch viel, sehr, sehr lang, aber doch, wir wissen, wir haben gerade über Fernweh gesprochen oder so, dass es halt dann manchmal schon so ist, dass man sich denkt, um Gottes Willen, es ist nicht das erste Mal, dass ich dann am letzten Tag noch in einer Ausstellung bin. Ja, also das muss man schon auch sagen. Aber ich meine, vielleicht sollten wir noch zum Abschluss zu einem zu einem ganz anderen Thema kommen. Es gibt ja jetzt im Künstlerhaus eine Ausstellung, die eine große Kontroverse gerade hervorgerufen hat mit dieser Ausstellung, die Günter Oberholenzer gemacht hat.
Du sollst dir ein Bild machen.
Die unglaubliche am Anfang eigentlich auch sogar von der Kirche wurden war der Dompfarrer da und alle möglichen Leute und eigentlich gut geheißen wurde und jetzt aber doch leider solche Wellen geschlagen hat, in der Bildzeitung und auch von anderen Kreisen. Und es hat ja damals eine der Arbeit von Martin Kippenberger, Fred the Frog, hat ja damals schon 2008 in Bozen so große Kritik hervorgerufen, dass so damals auch sogar die Direktorin das Museum verlassen musste. Und wobei ja eigentlich Martin Kippenberger das immer Selbstbildnis gesehen hat, ist das sozusagen.
Ja, das muss man halt denen auch immer erklären.
Ja, und es hat ja jetzt auch gestern oder am Samstag ist ja sozusagen in der Jesuitenkirche auch wieder Werke beschädigt worden. Und auch in Linz damals die Arbeit von der Esther Strauß, die Gebärende Maria. Also es ist schon interessant, wie stark sozusagen eine Auseinandersetzung mit religiösen Motiven dann bestimmte Gruppen dazu anregt, sich dazu, nämlich, ich hätte jetzt nichts dagegen, wenn sie sich kritisch äußern würden und den Diskurs suchen würden, aber es artet leider in Aggression aus und das ist mir unverständlich.
Die Kunst ist irgendwie eine Projektionsfläche geworden für Unmut oder Hass oder Unverständnis aller Art. Und das, was mich so ein bisschen irritiert, ist, dass also jetzt zum Beispiel das von dir angesprochene, dieser Anschlag da in der Jesuitenkirche auf die Kunstwerke, die wird jetzt von manchen Leuten als Christenfeindlichkeit aufgefasst, sehe ich nicht. Aber das wird einfach instrumentalisiert und die Leute springen dann auf irgendwelche Züge auf und das tut dann der Kunst nicht gut. Also ich finde es einfach traurig, wenn Kunst attackiert wird. Notabene, es wirklich kaputt geht, nicht? Weil wenn Klimaaktivisten auf ein durch Glas geschütztes, okay, das wird abgeputzt, aber hier wurde ja tatsächlich was zerstört. Und zu der Diskussion über das Künstlerhaus, also ich glaube, wenn sich eine Künstlerin oder ein Künstler mit, also dieser Symbolik bedient, dann weiß sie ganz genau, worauf sie sich einlässt, nämlich auf eine Konfrontation. Und das ist auch vollkommen legitim. Und so wie du gesagt hast, wenn sich ein gläubiger Mensch dadurch irgendwie verletzt fühlt, dann kann man das diskutieren. Aber ich weiß nicht, es brüllen dann halt auch die Falschen.
Und vor allem, es sind ja dort auch viele Kunstwerke ausgestellt, die schon auch in anderen Zusammenhängen zu sehen waren. Mhm. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass das jetzt nur neue Arbeiten sind, mhm. sondern vieles haben wir schon in anderen Ausstellungen gesehen. Mhm. Ja, insofern ist es dann schon, das ist fast unverständlich, dass sie jetzt sozusagen noch einmal so einen Impact auslösen können, mhm. aber vielleicht dadurch, dass sie in den geballten Zusammenhang gezeigt werden. Ja. Und vielleicht ist es auch der Zeit geschuldet, die jetzt gerade im Moment nicht gerade sehr diskussionsfreudig ist, sondern eigentlich nur mehr über Meinungen diskutiert und nicht mehr über Fakten und nicht mehr darüber. Ich habe gestern hat man über Hannah Arendt gesprochen und sie hat eigentlich reflektiert über das Vorfeld der frühen 30er Jahre und das, was sie gesagt hat oder wo sie zitiert wurde, dass man nicht mehr denkt und nur mehr über auch sie hat gesagt, dass man damals nur mehr über Meinungen diskutiert hat und dass man nicht mehr zugehört hat. Und als ich das gehört habe, im Auto fahrend, im Stau stehend, habe ich mir gedacht, all das, was sie sagt, trifft auf die aktuelle Zeit aber sowas von brisant zu, dass es war für mich wirklich erschreckend. Mhm. Ja. Und dieser Diskurs um diese Ausstellung zeigt auch, dass man auf einem Niveau diskutiert, das weder der Ausstellung würdig ist, noch dem Thema würdig ist, weil es könnte ja eigentlich daraus etwas Neues entstehen, was dann ja eigentlich auch wieder dem Religionsverständnis förderlich wäre. Ja.
Es sollte, ja. Weil wenn wir jetzt von der göttlichen Schöpfung mal ausgeht, ja, an die ich nicht glaube, aber gut, das sei mal dahingestellt. Ich bin immer der Meinung, dass solange es Menschen gibt, die in der Früh aufstehen, ins Atelier gehen, arbeiten, malen, bildhauern, filmen, fotografieren, dass dann ja die Schöpfung ja noch nicht abgeschlossen ist. Mhm. Also es geht ja weiter. Und ich glaube, wenn man da wenn man das ein bisschen so integrieren könnte in diesen kirchlichen Blick auf die Schöpfung, ja, dann könnte daraus etwas total Positives auch entstehen, auch im Diskurs. Mhm. Und wenn man sich anschaut, in der Ausstellung hängt ein wunderbares Bild vom Sigi Anzinger, wo er quasi den lieben Gott. Ja, ich glaube, ich sehe ihn als lieber Gott, der da auf einer Wolke schwebt und den Arm so runtersteckt. Und das ist so ein schönes Stück Malerei. Mhm. Ja, das ist, ich würde sagen, es ist göttlich schön. Aber und der Sigi Anzinger ist jetzt kein
Provokateur.
Also, nein, das ist einfach eine gute, sich annähernde Auseinandersetzung auch mit einem Thema. Erinnert natürlich an den Michelangelo.
Ja. Mhm. Ja.
Und das ist alles so schön und so gut und darüber könnte man doch auch sprechen. Mhm. Ja? Und ich glaube, dass, also wenn man sich provozieren lässt, ja, dann ist das ja auch ein Zeichen von man fühlt sich in die Enge zurückgedrängt. Mhm. Also wenn man jetzt souverän ist, dann steht man sich da hin und dann reagiert man drauf. Aber es ist auf jeden Fall, mich nervt die Diskussion auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite der Umstand, dass diskutiert wird, also dann haben wir es offenbar.
Bringt sie auch etwas in Gang. Ja.
Ja. Interessant finde ich, und vielleicht dann kommen wir wirklich bald zum Ende, ist ein Stock tiefer ja ist jetzt die Marina Abramovic-Ausstellung, die ja eigentlich im Kunstforum hätte sein sollen.
Genau.
Ganz interessant, in die Ausstellung zu gehen und sich zu überlegen, wie sie konzipiert war fürs Kunstforum, weil an manchen Stellen denke ich mir so, okay, das wäre dort gewesen. Für mich funktioniert sie gut, die Ausstellung lässt mich definitiv nicht kalt. Ich habe auch da nochmal einen Hinweis auf den Podcast von der Albertina. Die Marina Abramovic, wenn sie beginnt zu reden, habe ich so ein spontanes Gefühl von, ja, das kommt mir, glaube ich, nahe, ich will das nicht. Und nach 10 Sekunden möchte ich keine Silbe verpassen. Mhm. Also das hat eine Vehemenz, wie die natürlich ihr Leben lebt, wie sie diesen performativen Akt ihr ganzes Leben schon durchzieht, das ist bewundernswert. Und ich meine, das muss nicht jedermanns Sache sein, aber diese Ausstellung, die geht auf jeden Fall die geht auf jeden Fall unter die Haut, also wenn man empfänglich
ist. Im wahrsten Sinne, weil als ich bei der Marina Abramović Ausstellung war, haben gerade die Performances begonnen, wo man dann, das war ja ein Reenactment, wo praktisch dann auch so wie sie das gemacht hat damals mit Ulay, zwei nackte Personen gestanden sind, wo man durch musste und so weiter und auch andere Performances, die mir doch dann fast zu nah gewesen sind. Ja. Ich habe auch mit Künstlerinnen darüber gesprochen, die auch aus ähnlichen Ländern kommen wie Marina Abramović, die das weitaus kritischer sehen, die sozusagen diesen Pathos in ihren Arbeiten durchaus ambivalent sehen. Ja. Und das ich habe nur darüber nachgedacht, ob ich wirklich all das so nachvollziehen kann, aufgewachsen zu sein, eben nicht hinter dem eisernen Vorhang und mit einer ganz anderen Biografie, ob ich das wirklich auch so verstehe, was sie verarbeitet. Mhm. Also diese Rolle von Ulay, also Ulay finde ich ja oft einen viel differenzierteren, sehr feineren, poetischen Künstler. Und diese Zusammenarbeit war auch gut zu sehen, auch dass sozusagen, wie sie sich dann auch getrennt haben. Es war auch sehr berührend, diesen Moment zu sehen von The Artist is Present in MoMA, wo sie gesessen ist und die Leute sozusagen ihr gegenüber saßen. Und dann hat sich Ulay nach, ich glaube, sie haben sich 10 Jahre oder was nicht gesehen, zu ihr gesetzt. Und das fand ich auch einen sehr, sehr berührenden Moment, wo sie plötzlich so ihre Maske hat fallen lassen. Das fand ich sehr gut, weil so hat sie sozusagen, habe ich immer das Gefühl, sie ist so, hat so eine Rolle, die sie einnimmt, wo sie zwar versucht, ihre ganze Biografie aufzuarbeiten, aber letztlich immer für mich so eine kalte Maske hat. Mhm. Ja, das ist so mein Eindruck ein wenig. Und wo ich gar nicht mit kann, ist mit diesen Steingeschichten dann am Abschluss. Das ist mir ein bisschen zu esoterisch. Ja,
ja, das finde ich auch komisch. Ja,
ja, also das von dem her. Aber
total beliebt.
Aber total Leute, beliebt, Leute, ja. Was ich noch nicht, also mir ist noch kurz ein Anliegen zu erwähnen, weil wir über dieses Museum nie reden.
Bevor du da hinkommst, ich wollte noch was sagen zu Marina Abramović, das ist mir natürlich, nein, okay, dann mach du denn, das wird mir
schon
wieder einfallen.
Ich wollte noch eine Ausstellung in der Landesgalerie Burgenland erwähnen, weil über die sprechen wir eigentlich nie oder die ist auch kaum in unserem Fokus, obwohl es da immer wieder hin und wieder gute Ausstellungen gibt. Und jetzt hat eben Antonia Hörschelmann eine Ausstellung in diesem Jahr kuratiert zur Arbeit von der Eva Schlegel. Mhm. Es gab auch eine sehr gute Ausstellung zum Werk von der Elfie Semodan. Mhm. Also da wurden wirklich zwei Künstlerinnen in großen Retrospektiven in dieser doch nicht so einfach zu bespielenden Landesgalerie gezeigt, die sehr gelungen waren. Das wollte ich nur erwähnen, weil wir über dieses Museum eigentlich wenig sprechen.
Ja. Und mir ist jetzt wieder eingefallen, was ich sagen wollte. Du hast jetzt vorher bei der Marina Abramović auch ist das Wort Verstehen gefallen. Das ist etwas, was mich schon ziemlich lange beschäftigt, weil ich damit kämpfe. Ich versuche oft verzweifelt, die Dinge zu verstehen. Das sagen mir viele Leute, du nicht immer so das Versuchen zu verstehen. Manchmal, also gut, ich komme aber aus meiner Haut nicht raus. Mhm. Bei der Marina Abramović-Ausstellung hatte ich das Gefühl, dass ich das nicht verstehen muss.
Okay.
Das hat mich irgendwie
gepackt.
Ja. Also auf einem sehr instinktiv. Ich habe es aber auch nicht, weil ich kann mich auch nicht voll drauf einlassen. Sondern ich kann das einfach konsumieren, respektieren, ich finde es stark und deswegen bin ich sehr froh, dass diese Ausstellung zustande gekommen ist, was uns natürlich bringt zu einem, ich meine, sollte man nicht unbedingt mit so einem Downer aufhören, wie der Schließung des Kunstforums, fällt natürlich auch in dieses Jahr, also die Abramović-Ausstellung wäre noch geplant gewesen für dort, ist dann zum Glück in die Albertina Modern gewandert. Mhm. Aber das Kunstforum ist nicht mehr. Und ich hoffe natürlich, dass die Menschen, die dort gearbeitet haben, alle irgendwie so gute Plätzchen finden. Ne? Also ich meine, ich bin jetzt nicht die Edith Klinger, der Kuratorinnen und Kuratoren, aber...
Ich kann da jetzt dazu gar nichts sagen. Es gibt auch sozusagen immer noch Bemühungen von der Ingrid Brugger, was ich weiß, durchaus schon auch noch die Arbeit auch fortzusetzen. Mhm. Auch da gibt es Pläne, aber all das ist sozusagen noch gar nicht spruchreif und da glaube ich, ist es schwierig, etwas darüber zu sagen. Ja. Aber vielleicht, wir schließen jetzt so ein wunderbares Kunstjahr ab. Mhm. Vielleicht sollten wir einen kurzen Ausblick geben, was wir schon wissen im nächsten Jahr.
Also es wird nächstes Jahr, haben wir wieder ein gerades Jahr, also 2026.
Hat das Auswirkungen auf die Ausstellungen?
Nein. Ich muss mal so, das Erste, was mir eingefallen ist, ich bin so ein Fetischist, ich bin 1976 geboren, das heißt, ich wäre 50. Deswegen kann das nur ein tolles Jahr werden.
Absolut.
Aber ich weiß nicht, ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Du hast ja schon, es gibt schon die eine oder andere Antrittspresse, also Pressekonferenz.
Ja, gab es schon. Also ich habe so den Eindruck, das erste halbe Jahr ist so ein Jahr der Malerei. Ja, und es sind unglaublich schöne Ausstellungen, alle im ersten Halbjahr, was mich für unser Heft 1 im März ein bisschen in die Bredouille bringt, weil ich...
1000 Seiten
ja, genau. Also ein Buch, ja. Einerseits kommt im Künstlerhaus eine Ausstellung, die zwei Kuratoren hat, die ein bisschen ungewöhnlich sind, also Günter Hobolhönzer natürlich, aber Sebastian Haselsteiner, der mitkuratiert. Und es geht hier um das Thema Malerei und um den Wandel der Malerei, die Malerei, die in den Raum hinausgeht. Also es soll ein bisschen auch dieses Medium hinterfragt werden oder aus einer anderen Perspektive zu sehen sein. Auf das freue ich mich eigentlich auch schon, weil es sicherlich da auch wieder so ein bisschen Anlass für den Diskurs gibt. Aber dann, wir haben Waldmüller im Belvedere, wir haben
Gustav Courbet im Leopold-Museum.
Museum.
Und das muss man sagen, also die L'Origine du Monde aus dem Musée d'Orsay
kommt,
ich weiß nicht, wie das dem Hans-Peter
gelungen ist,
aber sie kommt. Und ich meine, für jemanden wie mich, der die Malerei liebt, ist das natürlich etwas, worauf ich mich sehr freue. Jetzt ist so schwierig, weil den Waldmüller liebe ich auch sehr. Ja? Also ich bin wirklich gespannt, ob es da, und da muss man sagen, werden das Ausstellungen, wo man Bestätigung findet, oder werden das Ausstellungen, wo man vielleicht was Neues entdeckt? Also beim Courbet könnte ich mir vorstellen, dass das für mich einiges Neues bringt. Beim Waldmüller, da schaue ich jetzt mal so auf mich ab, wo wollen wir dir jetzt Neues erzählen? Ja. Aber ich freue mich. Ich freue mich sehr. Ja.
Dann kommt noch im Kunsthistorischen Museum Canaletto und Bellotto, also Onkel und Neffe, die auch, ich meine, das sind diese Bilder, die natürlich...
Die jeder kennt.
Die jeder kennt, aber es kommen natürlich auch Leihgaben aus der Lobkowitz-Sammlung und so weiter und so fort. Also da wird schon auch noch vieles wieder zusammen zu sehen sein. Mhm. Auf was ich mich besonders freue, das ist allerdings nicht in Österreich, ist eine Ausstellung in Gent im Museum über niederländische, flämische Künstlerinnen von 1600 bis 1700. Da wird auch natürlich wieder eine Arbeit von Michalina Vautier zu sehen sein, aber auch viele, viele andere. Und ich bin sehr, immer wieder sehr angetan von den Künstlerinnen dieser Zeit, die unglaublich Tolles geleistet haben, die zum Teil auch wirklich selbstständige Malerinnen waren und Karriere gemacht haben in ihrer Zeit, was man oft gar nicht vermutet. Und man da auch interessante Biografien immer wieder auch erfährt. Also auf die freue ich mich auch. Ja. Ja, jetzt auch im ersten Halbjahr, also alles.
Es wird ein intensives erstes Halbjahr. Du bist ja auch viel unterwegs. Ich werde dir jetzt mein internationales Highlight des Jahres 2025 erzählen, und während ich dir das erzähle, kannst du dir Gedanken darüber machen, was dein internationales Highlight war von den vielen. Aber ich hatte das Vergnügen, im Juni dieses Jahres nach New York zu reisen mit meinem Sohn. Und wir haben uns da ziemlich vieles angeschaut. Also wir waren im Guggenheim und im MoMA, und am Weg vom Norden der Stadt hinunter sind wir die Madison Avenue und dann an der Frick Collection vorbei. Also die ist ja dann an der Fifth Avenue. Und wir haben dort irgendwie Glück gehabt und sind reingekommen, und ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat es aus den Schuhen gehaut. Ganz eigenartiges Publikum, irgendwie so strange, also weil so ganz vornehm, ja, an einem random Nachmittag, also entweder sind die alle nachher in die Oper oder man geht eben so in die Free Collection, also wirklich ein elegantes Publikum und ein Bild schöner als das, also ich glaube, das war jetzt lange geschlossen wegen Renovierung, aber das ist wirklich, also von Turner und Constable und also die Briten, aber auch die alte italienische Kunst und also aber dann auch Singer Sergeant, also Wahnsinn. Also
ja gut, das
wollte
ist,
mein Zelt aufschlagen dort. Ja.
Das ist, ich meine, für mich ist die Free Collection eines der tollsten Museen und ich hatte vor ihrer Renovierung auch einmal die Gelegenheit, dort zu sein, als alle, also als sehr, sehr viele Vermeers dort gewesen sind, als das Mauritshaus renoviert wurde, hatten die dort eine Vermeer-Ausstellung, also die Malkunst von Österreich war nicht dort, aber halt vieles andere und das zusammen zu sehen und das auch in diesem Ambiente zu sehen, die Kunst ist schon absolut ein Highlight, also die Frick Collection ist one of my favorites und was ich da nie verstehe, wir haben in Österreich das Liechtenstein-Museum, der Brinsley Collection, das eigentlich auch unglaubliche Meisterwerke hat und aber nie diesen Besucheransturm erreichen konnte oder kann. Also es kommt ja jetzt auch hier ein Ausblick, die Ausstellung Noble Begierde, wo es auch um die Sammlung der Brinsley Collection wieder gehen wird. Also auf die bin ich auch schon sehr gespannt, weil dort fällst du ja auch bitte von einem Meisterwerk ins andere. Also das kann man auch nur jedem empfehlen, sich diese Sammlung auch einmal anzuschauen.
Aber ich weiß nicht, ist es dort das Licht? Nein, das ist die Rossau, oder? Die Rossau ist halt nicht die Fifth Avenue, muss man sagen.
Das stimmt, aber sie ist auch nicht so abseits vom Schuss. Ich meine, Wien ist jetzt ja auch nicht so groß wie New York, ja. Also von daher wäre sie schon zu erreichen. Tu, wenn du nach meinen Highlights fragst, ich war.
Singular. Jetzt wird es noch schwerer, ja. Aber so irgendetwas, wo man so sagt, so, hey, dass ich das, weil bei mir war es so, ich war ja in den späten 90er mal ein bisschen länger in New York und da hatte ich die war ich auch in der Free Collection und ich habe als damals unerfahrener Rotzbur, sage ich jetzt einmal so, das einfach nicht in dieser vollen Tragweite gesehen, ja? Und ich bin wahnsinnig, es hätte auch sein können, dass ich meinem Sohn sage, naja, das habe ich schon gesehen, muss man jetzt nicht unbedingt hin. Also ich wäre knapp vorbeigeschrammt an diesem echten Erlebnis. Und ich glaube, es sind einfach so Momente, wo man dann einfach so dankbar ist, dass man das erleben darf. Ja. Also so ein Moment.
Bei mir ist es, könnte natürlich jetzt einige Ausstellungen in München nennen, aber so einen richtigen Nachhall bin ich wieder in Belgien, hat meine Reise Antwerpen, Mechelen, heuer bei mir hinterlassen, als ich in Antwerpen diese beiden großen Altäre von Rubens gesehen habe, wieder Kreuzabnahme grandios, aber einen besonderen Nachhall war dann in Mechelen, wo ich das erste Mal war, in der Liebfrauenkirche, der wunderbare Fischzug von Peter Paul Rubens. Alles Werke, die knapp entstanden sind, nachdem er aus Italien zurückgekommen ist. Und also dieser wunderbare Fischzug, allein von den Farben, von diesen, also das hat mich auch unglaublich begeistert. Ja, also da bin ich auch lange davor gestanden. In dieser Kirche, die anders als jetzt in Antwerpen mit wenig Interieur auskommt, hat natürlich dieser Altar noch einmal eine so große Wirkkraft erzeugt bei mir. Also das war sicherlich mein Highlight. Ja.
Also ich sehe schon, ich muss irgendwann einmal mit dir noch nach Belgien reisen. Vielen Dank, Silvi.
Ich danke dir für die Einladung.
Ja, machen wir wieder. Von uns, also jetzt einmal der Aufruf, geht's in die Museen, lasst die Handys in den Hosentaschen. Weil das ist etwas, was mir schon auch in diesem Jahr massiv aufgefallen ist, wie in Museen Kunst konsumiert wird. Da wird oft das Museum nur als Bühne genutzt, um sich selber zu präsentieren für Social Media oder so. Und dann, aber das ist jetzt ein Thema, das machen wir jetzt nicht auf.
Das machen wir nicht auf, wobei es auch manchmal von den Ausstellungen auch selbst provoziert wird. Also zum Beispiel in München gab es diese Ausstellung On View zum Thema Fotografie aus zwei verschiedenen Sammlungen, die beide in den Pinakotheken gehören. wo anstelle der Saaltexte dann eben QR-Codes dort sind. Also benutzt du so automatisch das Handy? Ja, ja. Ich meine, sympathischerweise haben sie, das muss ich jetzt zur Ehrenrettung sagen, am Ende der Ausstellung die ganzen Kataloge von diesen beiden Kollektionen auch aufgelegt gehabt, wo man auch in den Büchern dann wieder stöbern konnte. Aber ja, das ist ein ambivalentes Thema.
Wie auch immer, ob jetzt mit Handy in der Hand oder mit Handy in der Hosentasche Ausstellungen anschauen, das ist, glaube ich, das ist auch ganz interessant, weil das ja immer wieder, man sich die Frage stellt, wie wird man, wie entwickelt man seinen Blick, wie wird man vielleicht, wie gewinnt man auch Erkenntnis? Das geht halt nur durch Schauen und selber erfahren. Ja? Ein bisschen was kann man sich schon sagen lassen, deswegen sitzt man ja da. Ja? Aber das wahre Erlebnis, diese Ergriffenheit, das gibt es nur, wenn man sich vor ein Kunstwerk stellt und sich die Zeit nimmt, das auch wirklich wirken zu lassen. Also diese Wirkkraft, von der du auch vorher gesprochen hast, die ist verfügbar. Man muss sie nur, reinlassen, oder?
Absolut. Ja, das finde ich ein schönes Schlusswort.
Ja, und so belassen wir es. Frohe Weihnachten.
Ja,
Weihnachten ist schon vorbei. Gutes neues Jahr.
Ja, dir auch.
Es am Ende des Jahres, also ganz zum Schluss des Jahres, kurz zu machen, ist keine einfache Aufgabe, weil es gibt natürlich doch noch einiges zu sagen. Ich möchte mich natürlich bedanken bei allen da draußen, bei euch, die den Podcast hören, die mir auch immer wieder sagen, dass sie ihn gerne hören. Das ist natürlich Ansporn für die Zukunft. Wir machen natürlich weiter, auch in gewohnter Art und Weise. Bedanken möchte ich mich bei Matthias Jakisic, der diesen Podcast produziert, manchmal unter schwierigsten Bedingungen. Das ist meistens meine Schuld, wenn es zeitlich ein bisschen eng wird. Bei Sarah Scherer, deren Stimme immer wieder zu hören ist. Natürlich bei meinem Vater, mit dem ich hier viele Gespräche führe. Heute natürlich bei Silvi Eigner für den Jahresrückblick und ganz allgemein mein bei all den Menschen, die in diesem Jahr im Podcast waren und mit mir gesprochen haben. Weil so ein Dialog entsteht halt nur, wenn es einen zweiten Menschen gibt. Also, ich möchte mich bedanken und ich möchte ein bisschen vielleicht in die Zukunft schauen. Es gibt nämlich eine außertürliche Folge, also zu einem ungewohnten Termin, nämlich schon in einer Woche. Ich werde sprechen mit Marie-Therese Hanonkur-Fuchs und Ernst Fuchs von The Next Enterprise Architects. Wir haben nämlich in diesem Jahr eine Folge gemacht über die Ausstellung Wottober International im Belvedere 21 und da ging es um Ausstellungsarchitektur und mit den beiden möchte ich gerne vor Ablauf der Ausstellung am 11. Jänner noch sprechen und ein bisschen die Rolle der Ausstellungsgestalter und Ausstellungsarchitektur im Zusammenspiel mit kuratorischem Wirken beleuchten. Darauf freue ich mich sehr. Also nächste Woche geht es schon weiter und jetzt wünsche ich einen guten Rutsch und sollen die Sterne uns günstig stehen im Jahr 2026. Bis bald.